Nach dem Sonnenstand zu urteilen, war es noch ziemlich früh, zwischen 9 und 10, und um diese Zeit denkt kein Hobbit gern an etwas anderes als ans Frühstück. Ihre letzte Mahlzeit hatten sie gestern Mittag bei dem aufrechten Stein verzehrt. Nun machten sie sich über den Rest der Wegzehrung her, die ihnen Tom fürs Abendbrot mitgegeben hatte, plus einigem, das er jetzt noch hinzubrachte. Es war kein Festmahl für Hobbits, doch unter diesen Umständen konnte man zufrieden sein, und sie fühlten sich danach gleich viel besser. Während sie aßen, stieg Tom auf den Grabhügel, um die dort abgelegten Schätze zu sichten. Die meisten legte er zu einem Haufen zusammen, der im Gras funkelte und glitzerte. Er befahl ihnen, dort liegen zu bleiben, bis jemand sie fände, jedwedem Finder zugedacht, allen Tieren und Vögeln, Elben oder Menschen und allen freundlichen Geschöpfen. Denn so würde der Bann auf dem Hügelgrab gebrochen, und kein Wicht würde je wieder hierher zurückkehren. Für sich selbst suchte er eine Brosche heraus, die mit blauen Steinen in vielen Schattierungen besetzt war, wie Flachsblüten oder Flügel von blauen Schmetterlingen. Er betrachtete sie lange, wie wenn sie ihn an etwas erinnerte. Dann schüttelte er den Kopf und sagte: »Ein hübsches Spielzeug für Tom und seine Gattin. Schön war die Dame, deren Schulter es einst geziert hat. Und nicht vergessen soll sie sein, wenn es nun Goldbeere trägt.« Für jeden der Hobbits wählte er einen Dolch aus. Lange Klingen, blattförmig und scharf, von herrlicher Arbeit, mit roten und goldenen Schlangenformen damasziert. Sie schimmerten, als er sie aus ihren schwarzen Scheiden zog, die aus einem unbekannten, leichten und festen Metall geschmiedet und mit vielen feurigen Steinen besetzt waren. Ob nun dank einer Kraft, die in den Scheiden wirkte, oder wegen des Zaubers, der auf dem Grabhügel lag, jedenfalls schienen die Klingen von der Zeit unberührt geblieben zu sein und gleisten rostfrei in der Sonne. »Diese alten Messer sind für Hobbits lang genug als Schwerter«, sagte Tom. »Scharfe Klingen sind bitter nötig, wenn Auenländer gen Osten oder Süden auf Fahrt gehen oder in ferne dunkle Lande voller Gefahren.« Dann erklärte er ihnen, dass diese Waffen vor vielen, vielen Jahren von den Menschen aus Westernis geschmiedet worden seien. Feinden des dunklen Herrschers, die der Schurkenkönig von Karn Dûm aus dem Lande Angmar besiegt hatte.
»Ihrer erinnern sich heute nur wenige«, murmelte Tom, »doch manche von ihnen, Söhne von vergessenen Königen, ziehen noch immer einsam durchs Land und bewahren sorglose Leute vor Bösem.«
Die Hobbits verstanden kaum, wovon er redete, doch bei seinen Worten trat ihnen ein Bild vor Augen. Eine lange Strecke von Jahren, die hinter ihnen lagen, wie eine weite, schattenhafte Ebene, über die Menschen dahinschritten, große und grimmige Gestalten mit blanken Schwertern, und als letzter kam einer mit einem Stern an der Stirn. Dann verblasste das Bild, und sie waren wieder in ihrer sonnigen Welt. Es wurde Zeit, aufzubrechen. Sie machten sich bereit, packten ihre Sachen zusammen und beluden die Ponys. Die neuen Waffen hängten sie sich an die Ledergürtel unter ihren Jacken. Sie fanden sie überaus lästig und bezweifelten, ob sie zu irgendetwas taugen würden. Keiner von ihnen hatte bisher daran gedacht, dass sie bei all den Abenteuern, die sie auf der Flucht zu bestehen hätten, auch einmal in die Lage kommen könnten, sich ihrer Haut wehren zu müssen. Schließlich machten sie sich auf. Sie führten die Ponys den Hügel herab, dann saßen sie auf und ritten in flottem Trab das Tal entlang. Sie schauten zurück und sahen oben auf dem alten Grabhügel das Gold in der Sonne blitzen. Ein Lichtschein wie eine gelbe Flamme stieg davon auf. Dann ritten sie um einen Höhenrücken und es verschwand aus ihrem Blickfeld. Obwohl Frodo sich nach allen Seiten umschaute, sah er nichts von den beiden hohen Steinen, die wie ein Tor in seinem Weg gestanden waren, und bald kamen sie zu dem nördlichen Talausgang, und ritten rasch hindurch. Und weiterhin fiel das Land vor ihnen ab. Es wurde ein vergnüglicher Ritt, weil Tom Bombadil neben oder vor ihnen hertrabte, denn Plumpel konnte eine viel schärfere Gangart einschlagen, als man ihm bei seiner Leibesfülle zugetraut hätte. Tom sang meistens, hauptsächlich allerlei Unsinn, aber vielleicht war manches auch aus einer alten, den Hobbits unbekannten Sprache, deren Worte vor allem Ausrufe des Erstaunens und Entzückens waren.